Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Na, was hast du gerade an? Bequeme Sandalen oder doch Sneaker? Eine Jeans oder vielleicht kürzere Hosen, T-Shirt, Funktionsjacke um den Bauch gebunden, falls es doch noch gewittert. Ja, das ist schon eher der typische deutsche Mode-Prototyp, ne? Ein bisschen langweilig. Auch wenn ich das jetzt etwas überspitzt habe, aber Fashion und Deutschland, das war jetzt nie das große Erfolgsrezept und wir sind nun mal im Land der Funktionsjacken. Aber wir sagen, deutsche Mode kann mehr. Wir sprechen drüber in diesem Podcast. Mein Name ist Theresa Nehm und es gibt Hoffnung, einen Wandel im deutschen Modeverständnis. Zwar langsam, aber das sagt Quinn Tran. Sie ist Modejournalistin und hat einen Text über die deutsche Mode geschrieben im Buch »Kein schöner Land – Angriff der Acht auf die deutsche Gegenwart«. Und ich habe sie gefragt, so im Vergleich, warum können die Menschen in Italien und Frankreich das eigentlich so gut mit der Mode?
Einige der Gründe liegen in der Historie, andere Gründe liegen im deutschen Protestantismus. Man muss auch bedenken, dass Länder wie Frankreich oder Italien eher katholisch geprägt sind. Ich glaube, es liegt sehr stark daran, dass sie eine ganz andere ästhetische Erziehung genossen haben.
In Frankreich hat Mode einfach einen krasseren Stellenwert, oder? Also ich meine, da gehört Mode einfach zum Kulturgut dazu, habe ich das Gefühl.
Auf jeden Fall. Das sieht man ja schon daran, was die Museen machen. Das sieht man daran, wie stark zum Beispiel das Musée d'Art Décoratif in Frankreich hochgehalten wird, im Gegensatz zu dem Kunstgewerbemuseum in Berlin zum Beispiel, was halt komplett untergeht in der Museumslandschaft eigentlich. Und das hat ganz vielfältige Gründe. Das hat nicht nur kulturelle Gründe, es hat tatsächlich auch wirtschaftliche Gründe. In Frankreich ist ja die Luxusgüterindustrie inklusive der Mode eine der stärksten Industriezweige, wohingegen dieselbe Industrie in Deutschland fast gar keinen Stellenwert hat. Es gibt natürlich eine Bekleidungsindustrie, die dementsprechend stark ist, weil es einfach ein Gebrauchsgegenstand ist. Aber diese Bekleidungsindustrie kann man nicht gleichsetzen mit der Modeindustrie, wie sie zum Beispiel in England oder in Großbritannien oder in Italien oder in Frankreich ist.
Und in Deutschland ist Mode, finde ich, praktisch, schlicht. Und man will vor allen Dingen nicht unbedingt auffallen. Also gerade teurere Sachen anzuziehen, das kann manchmal falsch rüberkommen, dass man damit irgendwie protzen will. Wie sind wir an diesem Punkt angekommen, dass es so ist, wie es jetzt gerade ist?
Auch da gibt es sehr vielfältige Gründe. Zum einen dieser Protestantismus, der mit einer gewissen Austerität verbunden ist. Man möchte gerne ein Gefühl von Gleichheit vorleben, das eigentlich gar nicht da ist, weil Deutschland eben auch nicht unbedingt in allen Gesellschaftslagen unbedingt sehr gleich ist. Es gibt ja sehr starke soziale Unterschiede, es gibt sehr starke Bildungsunterschiede. Und diese Bekleidung verschleiert das auf der einen Seite insofern, als dass die Menschen alle sehr ähnlich aussehen. Man zeigt nicht, was man hat. Aber gerade heutzutage ist es auch wahnsinnig leicht, sich gut zu kleiden, ohne viel Geld auszugeben. Es gibt ja wahnsinnig viele Läden, die wirklich günstige Kleidung anbieten, die auch wirklich gut aussieht. Und dass es nicht genutzt wird, hängt zum einen vielleicht eben mit dieser mangelnden ästhetischen Erziehung zusammen, zum anderen aber auch einfach damit, dass man sich gar nicht traut, aufzufallen, weil das als etwas Negatives gesehen wird, weil man dann vielleicht möglicherweise als unintellektuell gesehen wird, als zu oberflächlich. Es gibt eine gewisse Skepsis. Und Gerhard Schröder hat irgendwann sich mal einen Brioni-Anzug geleistet und sich die Haare gefärbt. Man hat sich darüber lustig gemacht, als er Kanzler war und das gemacht hat.
Du zeigst dich ja aber trotzdem in deinem Text ein bisschen versöhnlich, wenn du heute schaust. Sagst, dass du schon eine Entwicklung siehst in den letzten Jahren, wenn es ums deutsche Modeverständnis geht. Was siehst du denn da?
Ich sehe auf jeden Fall eine große Veränderung zwischen den Generationen. Wenn man sich zum Beispiel die Millennials anschaut und sie mit der Elterngeneration vergleicht, dann merkt man schon ein ganz anderes Verhalten, dass man viel weiter weg ist von diesem selbst auferlegten Zwang, sich zu verstecken. Man geht viel mehr heraus aus sich. Und das sieht man eben auch an der Bekleidung. Jüngere Menschen sind im Vergleich zu der Elterngeneration viel auffälliger und viel auch hingebungsvoller gekleidet. Die legen viel mehr Wert darauf, was sie aussuchen. Sie legen viel mehr Wert darauf, dass sie sich vielleicht auch damit ausdrücken können.
Ich fand in deinem Text ganz interessant, dass du gesagt hast, die Fußball-WM 2006 in Deutschland, das war ein Wendepunkt. Fußball und Mode, bin ich ganz ehrlich, passt für mich jetzt nicht so zusammen. Warum, sagst du, war das ein Wendepunkt?
Das war ein Wendepunkt in der Hinsicht, dass Deutschland wieder sichtbar geworden ist. Ich selbst hatte auch immer das Gefühl, ich will gar nicht als Deutsch identifiziert werden, weil dieses Land nicht so viel hat, was irgendwie schön nach außen getragen werden kann. Und die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 war für mich so das erste Ereignis, dass Deutschland wieder in einem positiven Licht gezeigt hat. Ich glaube schon, dass es gewisse Zusammenhänge zwischen Mode und Sport gibt. Es gibt ja auch Sportler, die mittlerweile Mode machen. Wenn man an Boateng denkt zum Beispiel, da gibt es schon Parallelen.
Okay. Ich finde ja, dass jede Stadt gefühlt seinen eigenen Dresscode hat. Also München ist für mich so die Schickeria. Hamburg ist eher sehr schlichte Schnitte, auch gedeckte Farben. Berlin, meiner Meinung nach, da macht jeder so ein bisschen, was er will. Kann man Deutschland überhaupt zusammenfassen, wenn es um Mode geht?
Es gibt nicht die eine deutsche Mode für mich. Es gibt einen Hamburger Stil, es gibt einen Münchner Stil, es gibt einen Berliner Stil, es gibt einen Düsseldorfer Stil. Und die sind jeweils sehr unterschiedlich. Das heißt, es gibt nicht diese eine deutsche Mode. Was mir aber in Deutschland immer sehr stark aufgefallen ist, ist diese Skepsis gegenüber Menschen, die gut gekleidet sind, die man in anderen Ländern nicht hat. Wenn jemand gut gekleidet ist, dann wird er sehr schnell weniger ernst genommen, vor allem als Frau. Und das ist etwas, was mir in Deutschland sehr negativ aufgefallen ist im Vergleich zu Ländern wie Frankreich oder Großbritannien, wo es auch für eine Politikerin oder für eine Topmanagerin recht selbstverständlich ist, sich gut zu kleiden, ohne dass irgendjemand ihre Kompetenz in Frage stellen würde.
Wir haben ja die Fashion Week hier in Berlin. War jetzt erst wieder im Juli, wenn ich mich richtig erinnere, war wieder Fashion Week. Ich habe aber trotzdem das Gefühl, mit den ganz großen Modenschauen in der Welt kann die immer noch nicht mithalten. Warum ist das so?
Die Berliner Modewoche kann immer noch nicht mit den großen Fashion Weeks in Paris oder London oder New York mithalten. Das liegt zum einen daran, dass diese Fashion Weeks gewachsen sind. Diese Modewochen hatten jahrzehntelang Zeit, dahin zu kommen, wo sie sind. Sie haben außerdem die Unterstützung seitens des Staats und seitens der Industrie. Frankreich, wie gesagt, hat einfach eine wahnsinnig starke Modeindustrie, die einfach viel Geld in diese Modewoche reinpumpt. Man muss auch bedenken, die Fédération de la Haute Couture existiert seit dem 19. Jahrhundert. Das ist eine wahnsinnig lange Zeit.
Also würdest du sagen, Berlin kann sich da auch hin entwickeln, wenn man da ein bisschen investiert und vielleicht auch wartet?
Das weiß ich nicht, weil die Modeindustrie sich derzeit sehr stark verändert. Eine Modewoche ist nicht mehr unbedingt das richtige Format, um sich zu zeigen. Und das wird in London diskutiert, das wird auch in New York diskutiert. Insofern weiß ich nicht, ob heute in der gegenwärtigen Konstellation der Mode Berlin oder irgendeine Stadt der Welt überhaupt noch die Möglichkeit hat, sich dahin zu entwickeln, wo sich Paris und Mailand und London hin entwickelt haben. Es ist auch die Frage, ob überhaupt Mailand und New York und London den Stellenwert haben werden, den sie heute haben.
Ich würde gerne nochmal mit dir darüber sprechen, dem Vergleich Ost und West, weil wir derzeit viel darüber reden, uns die Unterschiede ansehen, aber auch die Gemeinsamkeiten. Und ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass man, wenn man in Leipzig, Dresden, Jena, Potsdam unterwegs ist oder zum Beispiel in den Club geht, da kann man sehr leger einfach gehen, aber das geht nicht in München, Hamburg, Stuttgart. Das sieht irgendwie anders aus. Ist das nur mein Eindruck oder würdest du auch sagen, selbst in der Mode gibt es einen Unterschied zwischen Ost und West?
Ich würde schon sagen, dass es einen Unterschied zwischen Ost und West gibt. Also das hängt zum einen mit der Kaufkraft zusammen und zum anderen mit dem, was Sie bereits angesprochen haben, der ästhetischen Erziehung. Ostdeutschland hatte durch die Isolation durch die DDR, man darf ja Ostdeutschland und die DDR nicht gleichsetzen, finde ich, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Viele ostdeutsche Länder haben durch die Isolation der DDR natürlich nicht den Zugang zu Kleidung, wie sie westliche Städte haben. Und westliche Städte sind ja auch viel größer teilweise. Ich weiß nicht, ob man eine Stadt wie Leipzig unbedingt vergleichen kann mit einer Stadt wie München von der Größe her. Leipzig ist vielleicht auch nochmal eine Oase in Ostdeutschland, aber in vielen ostdeutschen Regionen hat man auch einfach eine ganz starke Abwanderung. Und wenn die jungen Leute abwandern und die alten Leute zurückbleiben, zeigt sich das natürlich auch ein bisschen modisch, weil jüngere Leute tendenziell viel stärker auf ihr Erscheinungsbild achten. Und wenn diese Leute abwandern, dann bleibt eben im Kern eine Bevölkerungsgruppe zurück, die sich tendenziell weniger dafür interessiert.
Ich meine auch gerade Leipzig, Jena, Dresden, das sind universitäre Städte. Das heißt, da sind viele junge Leute, die da auch hingezogen sind aus Berlin, München oder Stuttgart. Also
Ich weiß nicht, was Neues mit? Ich denke schon, aber ich glaube, wenn man in die Universität Leipzig geht Und wenn man auf der Straße rumläuft, ergibt sich ein ganz anderes Bild. Mhm. Auch wenn man in Leipzig in die Baumwollspinnerei geht beispielsweise, finde ich, ist da kein großer Unterschied zu Berlin-Kreuzberg zum Beispiel. Ich glaube schon, es kommt drauf an, wo, aber trotz der ganzen Universitäten hat die Stadt ja immer noch eine gewisse Grundbevölkerung. Und ich glaube, die unterscheidet sich demografisch durch die Ostabwanderung doch sehr stark von westdeutschen Städten nach wie vor.
Das sagt Quinn Tran. Sie ist Modejournalistin und hat einen Text über das deutsche Modeverständnis geschrieben im Buch »Kein schöner Land – Angriff der Acht« auf die deutsche Gegenwart. Und die Acht, das sind übrigens unter anderem noch Simon Strauss, Katharina Herrmann oder Leander Steinkopf. Und die nehmen in diesem Buch die deutsche Kultur verbal mal so richtig schön auseinander.
Deutschlandfunk Nova.
Mode in Deutschland wird ja gerne an der Funktionalität festgemacht und hat dann, sind wir mal ehrlich, eigentlich nicht mehr viel mit Mode zu tun, gerade wenn wir auf die Schuhe schauen zum Beispiel. In Berlin sind da ja sehr viele Sneaker und Birkenstock unterwegs, also pragmatisch deutsch eben, und eher selten High Heels, also die schicken Schuhe. Xenia Kutina liebt aber High Heels. Sie hat 2009 in Berlin eine High Heel- und Modellaufschule gegründet. Und Xenia hat russische Wurzeln und ist mit 13 Jahren nach Deutschland gekommen. Und wir alle kennen ja das Klischee. In Russland, da tragen die Frauen sehr gerne hohe Schuhe, ja, und in Deutschland eben nicht. Aber Xenia sagt, dass sich das in Deutschland in den vergangenen Jahren schon auch geändert hat.
Ich finde, es nimmt immer mehr zu. Frauen, die zu mir kommen, erzählen mir auch immer wieder, noch vor 10, 20 Jahren hätte ich mich das jetzt nicht getraut. Jetzt irgendwie finde ich das okay, auch meine weibliche Seite zu zeigen, und ich traue mich auch so ins Büro zu gehen. Das finde ich eigentlich einen sehr angenehmen Moment.
Also durch mehr Selbstbewusstsein greifen die Frauen dann zum High Heel?
Was mir die Frauen meistens berichten, ist, dass die früher das Gefühl hatten, dass sie eher männlich wirken mussten, damit sie auch im Beruf erfolgreich sind. Das hatten sehr, sehr viele Frauen. Und jetzt fühlen sie zunehmend diese Freiheit, dass sie sowohl erfolgreich sein können, als eben auch etwas weiblicher.
Wir haben mit ihr natürlich auch darüber gesprochen, wie sie als Frau mit russischen Wurzeln die Schuhmode in Russland wahrnimmt. Und da gibt es aus ihrer Sicht auch mehr Freiheit, allerdings eine andere, nämlich die Freiheit, auch mal als Frau flache Schuhe zu tragen.
Ja, das ist auch ganz unterschiedlich. Ich glaube, auch da natürlich hat es was mit Geschichte zu tun. Dort mussten Frauen nie sich entscheiden zwischen männlich, Karriere und High Heels, sondern es ging beides. Was ich beobachten konnte, dadurch war es halt ganz typisch für eine Frau. Ja, die war erfolgreich, hat gearbeitet, hat trotzdem irgendwie High Heels getragen. Und das war auch so, dass man das von ihr erwartet hat. Und zunehmend hat man dort eben auch die Freiheit, sich so anzuziehen, wie man möchte. Und viele junge Frauen nützen das und tragen auch mal Sneaker, mal Ballerinas, je nachdem eben, wo sie hingehen.
Und sie hat uns erzählt, dass zu ihr in die High Heel Laufschule in Berlin total unterschiedliche Menschen kommen.
Die Menschen kommen ganz aus unterschiedlichen Gründen zu mir. Also es ist wirklich Männer, Frauen ab 18, sagen wir, bis weit über 68. Und je nach Anlass, es sind natürlich auch verschiedene Wünsche damit verknüpft. Die ganz Jungen kommen oft wegen Abiball. Eine ganz ältere Dame hat, die fand ich entzückend. Die wollte tatsächlich so eine Art Opernball mit ihrem Mann besuchen. Und dann fiel ihr ein, dass sie irgendwie seit 20 Jahren nicht mehr hohe Schuhe anhatte. Aber zu diesem Kleid passten sie so wundervoll.
Xenia selbst trägt am liebsten natürlich auch immer High Heels, und sie kam dann auch zum Interview mit den passenden Schuhen, und sie versteht auch was von der Bedeutung von hohen Schuhen in der Modegeschichte.
Ich glaube, allgemein ist es total interessant mit Absatzschuhen, denn die haben einen wahnsinnig breiten Bedeutungsspektrum, und im Übrigen ist eine sehr interessante Geschichte, wie ich finde. Also früher haben ja Männer High Heels getragen, dann gar keiner. Dann nur Frauen, und auch da verschiedene Symbolik, ja, von Macht bis Hilflosigkeit ist ja alles dabei. Ich finde insgesamt das sehr interessant, weil man kann das sowohl als Statement tragen heutzutage, als auch einfach als modisches Accessoire. Und insgesamt ist das einfach so eine schöne Requisite, wie ich finde. Das heißt, man kann damit spielen, und wenn man geübt darin ist, kann man das tatsächlich je nach Lust und Laune auch unterschiedlich einsetzen.
Xenia Kutina bringt in ihrer Schule Walk on Heels in Berlin Menschen bei, wie sie am besten in High Heels eine gute Figur machen. Und sie hat uns die Welt der High Heels mal ein bisschen näher gebracht.
Deutschlandfunk Nova.
Deutschland und Mode, das war nicht immer so einfach und stimmig wie jetzt bei dem Franzosen, aber wir haben gerade gehört, es tut sich was im deutschen Modeverständnis. Hella Schneider, die ist Modejournalistin, schreibt für Vogue und hat eine Modekolumne in der NZZ und sie weiß, welche Trends bald nicht mehr ganz so trendy sind und welche im nächsten Jahr kommen. Hella, ich war auf deinem Instagram-Profil, du trägst gerne enge Stretchkleider, Nylonstiefel, lange Mäntel. Ich finde, das ist sehr weiblich und hat irgendwie auch was aus den 70ern, dein Stil. Würdest du sagen, dass du mit deinem Look in Deutschland auffällst?
Ich würde schon sagen, dass ich tendenziell eher auffalle. Wenn man jetzt in Klischees sprechen möchte, kann man vermutlich schon sagen, dass Deutsche es tendenziell minimalistischer mögen, was ich jetzt nicht unbedingt bin. Und Berlin ist sowieso ja auch nicht Deutschland in dem Sinne. Also Berlin ist da wieder sehr speziell. Also in Berlin kann man natürlich schon, sagen wir mal, spezieller sein. Kann man überall, sollte man überall, aber da fällt man natürlich nicht ganz so auf.
Okay, du sagst aber, jetzt spezieller, aber wie genau sticht der Berlin heraus?
Naja, Berlin ist natürlich freier und internationaler und ich glaube, tendenziell geht die Tendenz ja eh dahin, dass man in Berlin nicht so anders aussieht als in New York oder Paris oder London. Berlin ist halt einfach schon sehr frei, kann man schon sagen. Ja.
Wir hatten übrigens in der Redaktion eine Diskussion über Birkenstocks. Ich trage auch welche.
Ja.
Hier, ne, so kann ich sagen. Und wir hatten so das Thema, wenn man mit dem Birkenstock im Ausland unterwegs ist, ist das direkt so ein Stempel, du kommst aus Deutschland. Ist das wirklich so? Also ist das so ein deutsches Ding?
Würde ich ehrlich gesagt überhaupt nicht sagen. Also ich würde sagen, gerade seit Birkenstocks kam ja das erste Mal so in High Fashion wieder, 2012 war es, glaube ich, als Phoebe Philo so eine Version, eine Birkenstock-ähnlichen Schuh für Celine entworfen hat. Und seitdem hat sich das ja eigentlich so entwickelt, dass Birkenstocks so auch der Modeschuh wurden. Und das wiederum haben ja dann auch die Verantwortlichen bei Birkenstocks gesehen und machen mittlerweile ja Kooperationen mit Designern wie Rick Owens und so. Also ich meine, an jedem, glaube ich, Set von einem Modeshooting hat irgendjemand Birkenstocks an, international auf der Welt.
Also, da bin ich jetzt beruhigt. Also habe ich ja kein Fashion-Fauxpas am Laufen mit meinem Birkenstock.
Nee. Also sie sind natürlich jetzt schon sehr weit verbreitet. Wer weiß, wie lange die noch als Fashion gelten. Aber ich glaube, das ist auch bei Birkenstocks relativ egal, weil die sind ja ein schönes Beispiel dafür, wie halt was Zeitloses sich auch halten kann. Und immer mal wird es immer wieder ein bisschen High-Fashion und dann wird es auch einfach wieder normal, in Anführungszeichen. Also.
Das stimmt, aber so vor, ich sag jetzt mal, 5 Jahren oder so, hätte ich die nicht getragen. Da waren das halt echt die ollen
Birkenstock. Ja, das ist halt,
ne,
auch.
Das hat sich erst, wie du sagst, so entwickelt.
Ja, also so Tendenzen gibt es halt gerade bei Schuhen auch immer mal wieder. Das ist ganz lustig, dass das, was man vor kurzer Zeit noch als hässlich oder unmodisch empfunden hätte, dass das dann auf einmal cool wird. Also wir haben ja auch in den letzten Jahren viel vom Ugly-Schuh-Trend gesprochen. Und im Grunde genommen waren die Birkenstocks ein bisschen der Vorbote dafür, vor ein paar Jahren, wenn man so möchte.
Dann kamen die Trekking-Sandalen. Und
die Trekking-Sandalen, die Teva-Sandale ist ja gerade wieder. Vor den Teva-Sandalen kamen noch die Badeschlappen, die Poolslides.
Stimmt.
Ja, also jetzt aktuell sind es ja die ganz dicksohligen, klobigen Sneaker, eben im Zusammenhang mit dem Ugly-Shoes-Trend. Die hat, ursprünglich war es 2017, die hat da der Balenciaga-Designer Demna Gvasalia erfunden. Und das hat sich dann so durchgesetzt, ziemlich schnell, dass jetzt ungefähr jeder diese dicksohligen Sneaker trägt. Und jetzt denken Designer natürlich schon wieder weiter und jetzt gehen sie wieder zu viel feineren Modellen mit dünneren Sohlen, die halt so ein bisschen, ja, kann man sagen, an so Sportschuhe aus den späten 70ern oder auch so Basketballschuhe aus den 80ern angelehnt sind. Aber durch Social Media verbreiten sich Trends heute einfach total schnell. Also vor 2 Jahren war noch jeder Feed von ungefähr jeder Influencerin voll von den Balenciaga-Sneakern mit den dicken Sohlen und jetzt sind die nirgendwo mehr. Also es ist wirklich interessant, wie schnell das alles geworden ist.
Okay. Was, finde ich, gar nicht so schnell ging und was sich ziemlich penetrant auch hält, ist dieser 90s-Trend in der Mode. Also buffellos überall wieder diese Matrix-Brillen, diese Fischerhüte, bauchfrei. Radlerhosen ja auch, ist auch so ein 90s-Ding. Ist da schon abzusehen, dass sich dieser 90s-Trend weitergeht dann in 2020?
Also was man erstmal noch zum 90s-Trend auch sagen kann, ist halt, das ist ja immer auch mit viel Nostalgie verbunden. Und die berühmte Generation Y verbindet damit einfach was sehr Positives mit diesen 90s-Trends, weil sie an ihre Kindheit erinnert. Und aktuell würde ich sagen, hat es sich schon so ein bisschen in die 00er-Jahre bewegt.
Ja.
Weil das natürlich vor kurzem auch noch das war, wo man dachte, oh, nee, nie wieder. Und das kommt jetzt halt, das wird dann erst Rest.
Spacebands zum Beispiel.
Ja, oder auch zum Beispiel, dass jetzt einige auch wieder tiefe Hüfthosen meinen, die kommen wieder oder so.
Ja. Also es bewegt sich jetzt wieder ein bisschen dahin und die 80er sind halt auch letzte Saison wieder ganz stark gewesen.
Okay.
Ich sage halt auch immer, ich finde das Wort Trends ist eigentlich, ja, das kann man heute fast gar nicht mehr benutzen. Es sind eher so, ich finde den Begriff Tendenzen besser. Okay.
Hella, ich möchte mit dir auch noch gerne über Nachhaltigkeit sprechen, weil, sind wir ehrlich, dieses nachhaltige Mode, das ist schon lange aus dieser Ecke, das tragen nur Ökotanten und Filz, ist das schon lange raus. Gerade kleinere Labels machen wirklich sehr schicke, modische Sachen, die man tragen kann, wie du auch selbst sagst, finde ich auch sehr deutsch immer, also sehr schlicht teilweise. Aber wo steht denn tatsächlich Nachhaltigkeit gerade in der Modewelt? Welchen Stellenwert hat das?
Einen sehr, sehr hohen. Also es gibt heute eigentlich kein Label mehr, was es sich leisten kann, da keine Stellung zu beziehen. Ich meine, das Ding ist, was Nachhaltigkeit angeht, ist natürlich Fast Fashion das größte Problem. Das ist ja klar. Zum Beispiel H&M und Mango und so, die haben ja auch schon seit längerem Bestrebungen, immer mal wieder nachhaltige Prinzipien einzubauen. Es gibt natürlich viele, die sagen, das ist verlogen oder so. Mhm. Andererseits würde ich jetzt sagen, Hauptsache, sie machen überhaupt was. Das lässt sich ja im Idealfall auch nachvollziehen. Also Transparenz ist da, glaube ich, einfach ein ganz wichtiges Thema, was Nachhaltigkeit angeht. Und wenn wir uns jetzt so Luxuslabels angucken, die ja immer auch eine Vorreiterfunktion haben, da ist es halt einfach ein extrem wichtiges Thema. Selbst Donatella Versace hat letztens gesagt, der größte Luxus heute ist unsere Zukunft. Und die haben zum Beispiel einen Store in Miami jetzt eröffnet, der komplett nach nachhaltigen Prinzipien gebaut ist und so. Oder der LVMH-Konzern, dass er halt einer der wichtigsten Luxusmodekonzerne ist, fördert Jungdesigner teilweise, die nachhaltig arbeiten. Zum Beispiel Marine Sayer ist eine interessante Newcomerin, die viel mit recycelten Materialien arbeitet.
Aber würdest du sagen, dass das eher so eine Image-Kampagne ist oder verfolgen die einfach die Nachfrage? Die Leute
das
wollen
Ding ist,
das.
Also reine Image-Kampagne funktioniert ja heute nicht mehr. Also es gibt ja dank Social Media auch Accounts und sowas, die sowas sofort aufdecken, wenn es halt nicht authentisch ist. Die Sache ist, man muss halt den Labels auch einfach ein bisschen Zeit geben, das umzusetzen, weil sonst wäre es halt auch nicht von Dauer. Natürlich, jetzt gerade gibt es einfach wenige Marken, die wirklich als nachhaltig gelten. Es gibt ja diverse Portale, wo man das checken kann, wie nachhaltig eine Marke arbeitet. Zum Beispiel bei diesem Portal rankabrand.org, da ist Stella McCartney, glaube ich, das einzige Label, das ein gutes Ranking hat. Aber wie gesagt, das läuft halt ja jetzt an und das braucht halt einfach ein bisschen Zeit. Und solange irgendwas passiert, ist das gut, würde ich sagen. Und die Modelabels müssen es halt im Endeffekt auch machen, weil es gibt zum Beispiel eine Studie, habe ich letztens gelesen, von McKinsey, die halt untersucht haben, wie wichtig Nachhaltigkeit für die Kaufentscheidung ist im Luxusbereich. Und ich glaube, da haben die gesagt, dass aktuell es für 20% der Kunden eine Rolle spielt. Und dass in 10 Jahren das für 90% der Kunden eine Rolle spielen wird. Also es führt kein Weg an Nachhaltigkeit vorbei, sagen wir mal so.
Schön wär's. Hella Schneider war das. Sie schreibt für die Vogue und hat eine Modekolumne bei der NZZ.
Deutschlandfunk Nova.
Ein Podcast über die deutsche Modegeschichte war das. Was mich überrascht hat, war, dass die Kirche doch sehr nachhaltig Einfluss auf unser Modeverständnis gehabt haben muss. Und ich freue mich auf die vielen tollen Kleidungsstücke, die künftig nachhaltig produziert werden.
Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Regen, Stauf. Ungewöhnlich viele Eintagsfliegen haben die Bewohner einer Ortschaft in der Nähe von Regensburg beschäftigt. Erst schwirrten Milliarden der Insekten im Lichtkegel der Straßenlaternen durch die Luft, dann fielen sie tot auf die Straße und bildeten eine Zentimeter hohe Decke. Mit einer Schaufel räumte ein Mann in der Nacht auf Freitag tote Fliegen in einen Eimer. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um kein lokalspezifisches Phänomen. Der Bayerische Landesverband des BUND erklärte, das Massenschlüpfen der Insekten könne jederzeit woanders stattfinden. Es brauche allerdings optimale Bedingungen, damit die Eintagsfliegen in so großer Zahl gleichzeitig schlüpften, sagte ein Experte der Organisation.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.